Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Cybersicherheits-Podcasts Reingehackt. Der rheinische Podcast für mehr digitale Souveränität in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist wieder soweit. Endlich gibt es wieder eine neue Folge Reingehackt mit uns. Marian Block und Wolfgang Strasser. Ich bin Public Affairs Consultant mit Schwerpunkt Cybersicherheit und Digitalisierung und mein Co-Moderator Wolfgang Strasser ist Experte und Unternehmer im Bereich IT-Security. Heute geht's eigentlich, also es ist, ich glaube, wir haben immer uns mal mit dem Thema beschäftigt und am Rande ist gestreift, aber noch nie eine Folge gemacht, wo es in den Mittelpunkt gestellt wird, nämlich heute geht es um das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, Deutschlands wichtigste Cyberbehörde. Wie ist seine Rolle? Wie ist es gewachsen? Was ist mit seiner Unabhängigkeit? Wie ist es aufgehängt? Und es ist auch hier wieder sehr gut, dass wir das nicht alleine besprechen müssen, denn das bekämen wir zwar hin, aber bestimmt nicht ganz so gut, wie wir es heute hinbekommen, denn wir haben Professor Dr. Dennis Kenji Kipka, der wahrscheinlich einigen vielleicht ein Begriff sein sollte, als Experten dabei. Er ist Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen in Bremen und Mitglied des Vorstands der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz in Berlin sowie im VDE Legal Advisor. Hallo, Herr Kipka. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sein können.
Hallo zusammen. Hallo, Herr Kipka.
Freut mich auch
schön,
sehr.
Dass Sie da sind.
Ich habe gehört, Sie haben auch noch was Neues im Köcher. Vielleicht wollen Sie dazu noch kurz was sagen, bevor wir starten.
Cybersicherheit ist natürlich ein grenzüberschreitendes Thema und hat sich natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig weiterentwickelt. Und momentan bin ich dabei, ein neues Forschungsinstitut in dem Bereich zu gründen, das Cyber Intelligence Institute. Und das ist ein internationales Forschungsinstitut. Und es ist ja so, dass wir jetzt schon sagen, Private und Staat müssen zusammenarbeiten im Bereich Cybersecurity, um die Forschung voranzutreiben. Aber wie sieht es eigentlich aus mit privaten und Forschungsinstitutionen selbst? Und da besteht meiner Meinung nach auch sehr, sehr viel Luft nach oben, weil wissenschaftliche Forschung und Unternehmen so ein bisschen vor sich hin praktizieren im Bereich der Cybersicherheit. Aber ich glaube, da sind noch sehr, sehr viele Kooperationspotenziale. Und deswegen gründe ich da in diesem Bereich ein ganz neues Institut. Und ein Institut lebt natürlich auch von seinen Mitgliedern, bei uns von den Fördermitgliedern, die sich auch aktiv in unsere Forschung einbringen. Und da freuen wir uns über viele Kooperationen. Aber more to come dann auch in den nächsten Wochen.
Hört sich sehr spannend an. Ich denke, an der Ecke kann man wirklich noch eine ganze Menge nachlegen. Das sehe ich zumindest so, weil das Thema ist so breit gefächert mittlerweile, ist so alldurchdringend in alle Lebenslagen, kritische Infrastrukturen, Unternehmen. Und also ist eben auch teilweise für den privaten Bereich, nicht nur teilweise, natürlich auch ein Riesenthema geworden. Ja, also ich freue mich drauf, bin mal gespannt, was Sie uns da aufzeigen werden.
Wunderbar. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit unseren Freunden in Bonn. Ja, das BSI. Fangen am besten mal ganz vorne an und fragen mal, wie ist das BSI denn historisch gewachsen und zu dem geworden, was es heute ist?
Ja, das BSI gibt es natürlich jetzt nicht erst seit dem ersten IT-Sicherheitsgesetz, sondern schon viel, viel länger. Und es hat natürlich auch schon Vorläufer gehabt. Also entstanden ist es schon in den 1950er Jahren eben hervorgegangen aus der Zentralstelle für das Chiffrierwesen. Die war damals eben noch dem BND zugeteilt. Und da sieht man irgendwie auch schon diese sicherheitsbehördliche Verortung, über die wir beim BSI so oft sprechen. Und 87, also erst in den 80ern hat man ja wirklich über EDV, also elektronische Datenverarbeitung gesprochen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass man ja 87 das Aufgabenspektrum des BSI eben um das Tätigkeitsfeld klassischer Computersicherheit erweitert hat. Und 1989 wurde eben dann schließlich ein IT-Sicherheitskonzept seitens der Bundesregierung bewilligt. Und das BSI, so wie wir es heute wirklich kennen als BSI, wurde wirklich erst 1991 im Januar eben als Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern errichtet, also Kraftgesetz. Und das ist ja auch, glaube ich, etwas, worüber wir im Folgenden auch noch sicherlich sprechen werden. Es wurde zwar dann im Hinblick auf diese ganzen zivilen Aufgaben, die es mittlerweile hat, aus dem Nachrichtendienstbereich ausgegliedert, hat aber lange Jahre eben noch eine Nähe zur Bundespolizei gehabt und war natürlich in erster Linie für die Beratung von IT, von den Bundesbehörden zuständig, aber eben auch von Vertrieb, Herstellern, Anwendern von IT-Systemen. Und die größten Änderungen, die haben sich dann eigentlich erst wirklich in den letzten Jahren ergeben, weil es das BSI angeht. Also 2009 wurden dem BSI dann eigene Befugnisse eingeräumt, eben selbstständig zur Abwehr von Gefahren für die IT des Bundes und zur Steigerung der IT-Sicherheit in der Bundesverwaltung aktiv werden zu können. Und dann hatten wir 2015 das große IT-Sicherheitsgesetz, das kennen ja sicherlich viele, wo wir eben in den Kritisbereich gekommen sind, was die Zuständigkeit angeht. Und dann ja 2021 das zweite IT-Sicherheitsgesetz, eher nochmals mit einer ganz erheblichen Stärkung des BSI, also auch über kritische Infrastrukturen hinaus, in KMU rein, mit Cybersicherheit als Aufgabe des Wirtschaftsschutzes. Ja, und jetzt reden wir natürlich über das NIS 2 Umsetzungs Cybersicherheitsstärkungsgesetz, wir reden über den Cyber Resilience Act und auch da wird das BSI mehr und mehr Befugnisse erhalten. Und man kann eigentlich sagen, wenn dann dieser Cyber Resilience Act nächstes Jahr dann, so wie es aussieht, kommen wird, dann wird das BSI immer stärker auch zu einer digitalen Marktzulassungsbehörde. Das ist natürlich einerseits etwas, was wir brauchen, aber andererseits zeigt es natürlich auch, dass die Rolle des BSI in der politischen Landschaft in Deutschland deutlich sensibler dann auch wahrzunehmen ist.
Also da bin ich wirklich gespannt. Also dass das BSI tatsächlich schon aus den 50ern in den ersten Wurzeln eben stammt. Wow, da bin ich echt platt, wusste ich gar nicht. Ich bin ja selber aus den 50ern. Das Geburtsjahr wird mich dann da auch mal interessieren. Ja, spannende Sachen, muss ich ehrlich gestehen. Wusste ich nicht. Danke erstmal für diese Info. Ja, spannend natürlich die Aufgaben jetzt in den letzten Jahren, die dazugekommen sind. Das sehe ich ähnlich. Sehe natürlich das Ganze auch ein wenig ja kritisch, eher unter dem Gesichtspunkt, also notwendig sind viele dieser Aufgaben, kritisch unter dem Gesichtspunkt natürlich, das sind echt viele richtig wichtige Aufgabenstellungen, die das BSI da bekommen hat und bekommt, und da muss an der Leistungsfähigkeit, glaube ich, noch eine ganze, ganze Menge gemacht werden. Das ist spannend. Auch der Switch eben, ja, lange Zeit eben tatsächlich für die Bundesbehörden zuständig, dann kritische Infrastrukturen für die ganz großen oder eben dann die landes- und bundeskritischen Infrastrukturen und dann für ganz große kritische Infrastrukturen aus dem wirtschaftlichen Bereich. Jetzt aber groß in die Fläche gehend. Da lasse ich mir überraschen, wie sie das gestemmt bekommen. Wichtig halte ich die Aufgaben.
Wir haben am Anfang jetzt oder zwischendurch schon die Historie, die gewachsene Historie beleuchtet, und es wurde schon fallen gelassen, dass das BSI eben dem Geschäftsbereich des Innenministeriums zugeordnet ist. Schon von Anfang an war das so und ist das so. Welche Komplexitäten ergeben sich denn dadurch für die Stellung, für die Aufgabe des BSI?
Also das ist, glaube ich, also das ist wirklich die Kernfrage. Deswegen ist es auch eine gute Frage. Also das ist ja die ganze Debatte, also rechtspolitisch, verwaltungspolitisch, dreht sich ja letzten Endes um die Frage unabhängiges BSI. Und andererseits sagen wir, naja, es besteht fehlendes Vertrauen möglicherweise, weil wir von dieser Beheimatung im Ressort des Innenministeriums sprechen. Und das bedeutet, wenn das BSI im Ressort des BMI liegt, dann ist es eben als obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des BMI angesiedelt und unterliegt natürlich auch der Aufsicht durch das Ministerium. Und man spricht da von einer Fachaufsicht, Rechtsaufsicht und Dienstaufsicht. Und das ist eben auch der Ausgangspunkt, der Anknüpfungspunkt für diese Abhängigkeit vom Innenministerium. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das Innenministerium natürlich nicht nur das BSI verantwortet, ja, sondern beispielsweise auch das BKA, das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Bundespolizei. Und das sind ja Sicherheitsbehörden, und die profitieren ja teilweise auch in ihren Befugnisgrundlagen von IT-Unsicherheiten, also jetzt mal beispielsweise gesagt von nicht behobenen Schwachstellen. Hinzu kommt natürlich noch die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, die ist manchen auch eher unter dem Akronym CITES bekannt, und die hat ja gerade den Auftrag zur Beschaffung von digitalen Werkzeugen, die von vorgenannten Nachrichtendiensten oder eben auch von Polizeien eben zur Durchführung von digitalen werden. Und da kann man schon ganz, ganz gut erkennen, also wir haben ja am Anfang so ein bisschen diese historische Dimension beleuchtet und haben gesehen, ja, es ist ja irgendwie historisch gewachsen, weil es dann ja irgendwie auch eine Aufgabe war, wo es um den Schutz von Bundeseinrichtungen ging, wo es ja auch Sinn macht, das Thema Cybersicherheit oder IT-Sicherheit damals dann im BMI zu verorten. Aber dann haben wir natürlich jetzt auch gesehen, dass sich Cybersicherheit in den letzten Jahren sehr, sehr stark geändert hat. Und das BSI hat eben einerseits die Aufgabe, Sicherheitslücken ausfindig zu machen, und den Verantwortlichen eine Hilfestellung zu bieten, um solche Schwachstellen zu beseitigen. Aber andere Sicherheitsbehörden innerhalb des BMI haben eben das Interesse an der Aufrechterhaltung von Sicherheitslücken und nicht umsonst wird eben in diesem Zusammenhang oft geäußert, diese Befürchtung, dass man sagt, dass möglicherweise IT-Sicherheit kompromittierende Maßnahmen, also Eingriffsmaßnahmen, auf Informationen des BSI eben basieren könnten, die eben an entsprechende Sicherheitsbehörden übermittelt wurden, um eben, sagen wir irgendwie, bestimmte Exploits einfach zur Ausnutzung offen zu halten. Und das ist das, worüber wir auch ganz viel sprechen aktuell.
Also man könnte sagen, dass die Lobby der Sicherheitsbehörden im BMI stärker ist als die des BSI, denn offensichtlich konnte sich das BSI bislang nicht aus dieser, also wurde das BSI nicht rausgelöst aus dieser Abhängigkeit von eben den anderen Aufgaben des BMI und ist da eher in der Position, die eigenen Ziele so ein bisschen hintanzustellen hinter den Interessen der Sicherheitsbehörden.
Ja, also ich will jetzt nicht unbedingt das als die Lobby der Sicherheitsbehörden oder Ähnliches bezeichnen. Man muss einfach sehen, wie ich auch schon gesagt hatte, das Verständnis von Cybersicherheit hat sich gewandelt. Also Cybersicherheit ist jetzt irgendwie nicht nur eine staatliche Aufgabe. Ich meine, früher war es ja durchaus so, dass eben große Rechenzentren, Computeranlagen sich nicht jeder leisten konnte. Ja, Rechenkapazität war nicht für jeden erschwinglich, für die allermeisten nicht. Und dementsprechend musste man schauen, was bedeutet denn Cybersicherheit und wo findet auch Vernetzung letzten Endes statt. Und das hat ja beispielsweise jetzt nicht zwingend bei Privatpersonen angefangen und auch nicht zwingend bei den Unternehmen. Und das ist die Entwicklung, die wir eben aktuell sehr, sehr gut feststellen können, dass gerade auch aufgrund der ganzen Gesetze sich die Lage komplett verändert hat. Und Cybersicherheit ist eben eine Sache geworden, die in der Mitte der Gesellschaft angelangt ist. Und das sehen wir auch in der medialen Berichterstattung. Also wenn Sie jetzt gesagt haben, vor 10 Jahren, normaler Bürger, was ist das BSI? Da wussten die meisten gar nichts damit anzufangen. Ich würde jetzt zwar immer noch behaupten, dass natürlich auch noch sämtliche Bürger nicht zwingend wissen, was das BSI ist, aber das BSI ist schon deutlich stärker eben in die Öffentlichkeit gerückt in den letzten Jahren. Allein schon durch die Zahl der Sicherheitsvorfälle, aber andererseits auch durch die enorme Zahl seiner Befugnisse, die die Behörde dazu gewonnen hat. Und deswegen ist eigentlich genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um eben auch ein gewisses Umdenken durchzuführen. Ja, wir haben gesetzliche Änderungen, die anstehen. Wir reden schon seit Jahren über die Umstrukturierung der Cybersicherheitsarchitektur. Wir haben das Thema sogar im Koalitionsvertrag drin, politisch verankert. Also wenn nicht jetzt, wann dann?
Sie haben ein bisschen schon vorweggenommen, indem Sie schon beantwortet haben, warum wir da überhaupt drüber reden, über die Unabhängigkeit des BSI. Vielleicht wollen Sie da noch ein, zwei Punkte hinzufügen.
Früher war das BSI eben eine Behörde mit einem vorrangigen Schutzauftrag gegenüber der Bundesverwaltung. Ja, und mittlerweile ist es eine allgemeine Cybersicherheitsbehörde für Staat, kritische Infrastrukturen, Wirtschaft, Gesellschaft. Ja, sogar es gibt ja ein BSI für Bürger. Und da manifestieren sich natürlich diese Interessenkonflikte, die sich in der Vergangenheit bereits angedeutet haben, eben zwischen öffentlicher Sicherheit und Cybersicherheit nochmals ganz deutlich. Und wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, bereits seit jeher bestand eben eine Kontroverse zur Verortung des BSI im Innenressort, insbesondere natürlich auch aufgrund der dadurch entstehenden Nähe zu den Nachrichtendiensten, die eben teilweise auch im Rahmen von offensiven Cyberoperationen nachrichtendienstliche Informationen sammeln. Und da wird eben daraus gefolgert, dass vielleicht, wir reden ja immer im Recht von Güterabwägung, ja, und wenn man einerseits auf das Interesse der Cybersicherheit hat, andererseits das Interesse der öffentlichen Sicherheit, da besteht eben die Befürchtung, dass bei dieser Austarierung von Interessen gerade vielleicht die Cybersicherheit dann den weniger schützenswerten Auftrag dann gegebenenfalls auch darstellen kann. Und schon 1990 haben wir über Interessenkonflikte innerhalb des Staates zu diesem Thema debattiert. Also diese ganze Debatte, die wir führen politisch, die ist nicht neu. Ja? Also schon, ich hab mal die Literatur dort konsultiert und schon festgestellt, vor 30 Jahren haben Menschen schon darüber geschrieben, dass dann Interessenkonflikt besteht. Natürlich nicht so ausgeprägt wie heutzutage, aber das ist jetzt nichts Neues. Und insoweit ist das jetzt auch kein Novum, dass das jetzt im Koalitionsvertrag debattiert wird, dass das BSI unabhängiger werden muss vom Innenministerium. Und beispielsweise auch im Jahr 2015, da hatten wir auch eine öffentlich geführte Debatte, der ein oder andere kann sich vielleicht noch dran erinnern, wo es auch um die Rolle der Behörde bei der Entwicklung des Staatstrojaners ging. Und da wurde damals auch argumentiert, dass das BSI eben seine vertrauenswürdige Position und Rolle genutzt habe, um eben an Informationen auch zu gelangen und entgegen seines eigentlichen Auftrags zu handeln. Also Das hat man dann wiederum damit begründet, dass das BSI zumindest bei der Entwicklung von sicherer Späßsoftware unterstützen wollte. Aber wir sehen schon, wie weitreichend und wie tiefgreifend dieser Konflikt ist. Und eigentlich muss man ja sagen, wenn wir über eine IT-Sicherheitsbehörde sprechen, die das BSI ja auch ist, wenn man mal in das Gesetz reinschaut und auch in Paragraph 1 des BSI-Gesetzes, dann würde es der strategischen Ausrichtung einer solchen Behörde deutlich zuwiderlaufen, die Entwicklung jeglicher Art von Späßsoftware fachlich zu unterstützen, weil Späßsoftware eben gerade nicht Cybersicherheit zum Gegenstand hat, sondern im Gegenteil die Kompromittierung von IT-Systemen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch wichtig, dass man die Aufgaben und Befugnisse ganz klar trennt, um eben auch das Vertrauen in die Arbeit der Behörde weiterhin sicherstellen zu können.
Die nächste Frage wäre dann, wenn wir jetzt gesprochen haben über die historische Genese des BSI, dann über diesen Scheidepunkt, an dem wir gerade stehen, in dem wir darüber sprechen sollten, das BSI unabhängiger zu gestalten, dann stellt sich da eben auch die Frage, wenn, dass wir dann über Cybersicherheit als die genuine und die wichtigste Aufgabe von IT-Sicherheit, vom BSI sprechen. Und wenn wir sind langsam und wir haben auch am Anfang darüber gesprochen, dass halt eben nicht nur das BSI, sondern auch Cybersicherheit, IT-Sicherheit immer mehr in den Vordergrund rückt. Wir haben immer mehr Fälle von Hacks, die bekannt werden, und so rückt eben Cybersicherheit auch in das Zentrum der politischen Debatte. Und dann stellt sich eben die Frage, man kann vielleicht mal davon ausgehen, dass es ursprünglich eben, als es noch keine politische und auch keine Aufmerksamkeit, keine öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema war, dass es eben da noch eine rein technische Aufgabe gewesen ist. Mittlerweile auch mit der Signifikanz könnte man sagen, dass es eben auch eine politische Aufgabe ist. Ist es denn eher eine Aufgabe, die technisch zu lösen ist, oder eine, die politisch zu lösen ist?
Also diese Frage, die kann ich eigentlich ganz kurz und einfach beantworten. Soweit es das BSI anbelangt, da sprechen wir noch von der Fachbehörde, ist Cybersicherheit definitiv eine technische Aufgabe. Was natürlich das BMI angeht, ist das natürlich auch eine politische. Aber was eben nicht geht, ist, dass sich eben das Innenministerium der Befugnisse des BSI bedient, um seinen eigenen politischen Willen durchzusetzen, wie es ja auch in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Das mündet eben teilweise auch in rechtswidrigen Maßnahmen, wie wir alle gesehen haben. Das bedeutet also, Cybersicherheit als Begriff kann natürlich auch politisch sein. Aber wenn wir über behördliche Befugnisse sprechen, müssen wir da ganz klar abgrenzen. Was macht eine Fachbehörde? Die kümmert sich um den technischen Teil. Was macht ein zuständiges Ministerium? Das kann eben auch den politischen Teil mit einblenden. Und diese Trennung, die würde ich mir wünschen, die wurde in der Vergangenheit sehr schwammig auch ausgestaltet und nicht immer wahrgenommen, so wie es eigentlich hätte sein müssen. Und da würde ich mir für die Zukunft wünschen, wenn wir über ein unabhängiges oder BSI sprechen oder über eine Umgestaltung des BSI, dass eben diese Trennung zwischen Politik und inhaltlicher Arbeit der Fachbehörde deutlich stärker zutage tritt, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Die Konflikte, über die wir ja jetzt gesprochen haben, die finden ja nicht im luftleeren Raum statt, beziehungsweise die finden auch teilweise innerhalb der Institutionen statt. Und ein Beispiel dafür könnte man vielleicht im staatlichen Schwachstellenmanagement sehen. Das wurde ja von Ihnen, Herr Kipker, schon ein, zweimal angesprochen. Die einen wollen die Schwachstellen offen lassen, die anderen wollen die Schwachstellen zumachen, um sie eben zu nutzen, beziehungsweise um sie eben zu schließen. Wie würden Sie da diese Debatte oder diesen Konflikt skizzieren, auch mit dem, und wie spielt da das Bundesverfassungsgericht rein?
Ja, also das ist eine Frage, die natürlich oftmals parallel diskutiert zur Frage der Unabhängigkeit des BSI, wobei das ein anderer Diskussionslevel ist, so ein bisschen. Also wenn wir über die Unabhängigkeit des BSI sprechen, dann sprechen wir natürlich in erster Linie, wo ist die Behörde aufgehängt? Also wir sprechen über Zuständigkeitsfragen, wir sprechen teilweise oder insbesondere über politische Fragestellungen, welches Ressort vielleicht auch Kompetenzen abgeben will. Aber hier sprechen wir über ganz klare verfassungsrechtliche Anforderungen. Und Sie haben sie auch dankenswerterweise angesprochen. Also natürlich hat sich das Bundesverfassungsgericht auch schon zu diesem Thema Schwachstellenmanagement geäußert. Grundsätzlich ist es so, dass wir ein Computergrundrecht haben in Deutschland. Das ist auch schon seit seit dem Jahr 2008 anerkannt. Und dieses Grundrecht bestimmt eben auch in Auslegung des Bundesverfassungsgerichts, dass es eben den Staat nur unter strenger Berücksichtigung des sogenannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in Ausnahmefällen möglich ist, Schwachstellen auszunutzen. Und insoweit hat das Bundesverfassungsgericht zu diesem Thema staatliches Schwachstellenmanagement dem Gesetzgeber sowohl im Bund als auch in Ländern einen doch recht eindeutigen Regelungsauftrag gegeben, wie ich meine, weil gesagt wurde, dass eben bei der Entscheidung über das Offenhalten von Schwachstellen einer noch nicht öffentlich gemachten Sicherheitslücke immer eine Abwägung stattfinden muss. Also man kann nicht einfach sagen, wir haben eine Sicherheitslücke und die können wir vielleicht später gebrauchen, deswegen halten wir sie jetzt zurück. Und das sind verschiedene Punkte, die das Bundesverfassungsgericht dort im Rahmen dieser Interessenabwägung anspricht. Also es kommt einerseits auf die potenzielle Verbreitungsgefahr der Sicherheitslücke an, den erwarteten Nutzen einer behördlichen Infiltration und natürlich auch die Risiken letzten Endes. Und deswegen kann man diese Entscheidung, ob eben eine Schwachstelle offen gehalten werden soll oder nicht, nicht eins zu eins für alle Fälle gleichermaßen beurteilen. Das heißt, das ist tatsächlich eine juristische Einzelfallfrage. Wir haben vom Bundesverfassungsgericht aber gewisse Leitsätze, die, wie ich finde, auch recht konkret sind, aufgegeben bekommen. Wichtig an der Stelle ist aber, und hier kommen wir wieder zu diesem Thema Trennung und Behördenzuständigkeit zurück. Also wichtig ist, dass das BSI nicht die Einrichtung sein kann und soll, die eben diese Interessenabwägung über das Offenhalten von Schwachstellen zu anderen Zwecken öffentlicher Sicherheit entscheidet. Denn egal, welche Entscheidung das BSI in der Sache treffen würde, es würde immer dafür kritisiert werden. Und wir reden hier über Cybersicherheit und nicht über deren Schwächung. Also da wiederhole ich mich an der Stelle auch. Und manch einer sagt dann, ja, beim BSI, da ist ja im Umgang mit Schwachstellen gar keine Pflicht normiert, dass diese jetzt zwingend an die Öffentlichkeit beziehungsweise an die betroffenen Hersteller zu melden sind. Das heißt also, das kann man ja vielleicht sogar ins eigene Ermessen der Behörde stellen, was das BSI mit einmal gefundenen Schwachstellen macht. Aber auch diese Auffassung halte ich letztlich nur für schwer vertretbar. Denn juristisch gesehen trifft den Staat eben eine Schutzpflicht in Form einer Mitteilungspflicht, insbesondere gegenüber dem Hersteller, sobald Behörden eben von einer IT-Sicherheitslücke Kenntnis erlangen. Und das wird eben auch aus diesem Computergrundrecht abgeleitet. Und deswegen kann man sagen, mit dem Grundrecht, mit dem IT-Grundrecht ist in jedem Fall unvereinbar jedwede Form einer unlimitierten Offenhaltung von Schwachstellen einerseits, aber erst recht das gezielte Aufkaufen von Schwachstellen durch den Staat auf dem grauen Markt, ja, also beispielsweise um den Betrieb eines Staatstrojaners zu gewährleisten. Und in jedem Falle ist das BSI aus dieser Abwägungsgeschichte raus. Also da würde ich sagen, da sind Einrichtungen wie CITES oder Ähnliches zuständig und die sind auch sachlich näher dran, aber nicht das BSI.
Das würde jetzt in die Frage führen, was machen wir denn sonst? Also wo soll die Reise denn hingehen? Welche Vorschläge gibt es denn, das BSI in eine andere Richtung zu entwickeln, mit dem Ziel der Unabhängigkeit, aber auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Art und Weisen, wie man das machen könnte. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche, ja, rechtliche, politische Möglichkeiten, das BSI anders aufzuhängen staatlich. Könnten Sie da vielleicht mal skizzieren, welche Vorschläge da bereits gemacht wurden?
Ja, das ist natürlich eine sehr weitreichende Frage irgendwo. Also es wird schon wahnsinnig lange natürlich darüber debattiert. Viele Personen haben auch irgendwie schon Vorschläge eingebracht, sowohl aus der Politik als auch aus der Wissenschaft ist da schon einiges gekommen. Also ich kann ja mal so einen kurzen Abriss geben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also was sich manch einer an der Stelle auch vorstellt, ist so ein bisschen zu sagen, das BSI als unabhängige Fachbehörde bewegt sich in so einer Art ministerialfreiem Raum. Das ist für manche so ein bisschen der Königsweg, damit es eine komplett unabhängige Behörde ist, so wie es beispielsweise auch bei der Deutschen Bundesbank der Fall ist, beim Bundesrechnungshof, die eben Kraftverfassung unabhängig sind. Da kann ich aber gleich schon enttäuschenderweise für manche einen sagen, also solche ministerialfreien Räume sind verfassungsrechtlich der absolute Ausnahmefall. Also wir haben in Deutschland das Demokratieprinzip und deswegen können wir kein absolut unabhängiges BSI, in Anführungszeichen, Gesetz schaffen. Manch einer schlägt dann vor, ja, wir richten vielleicht das BSI als oberste Bundesbehörde ein, aber auch da muss man sagen, da stellen sich ganz ähnliche Probleme. Also es gibt ja durchaus Vergleiche, dass gesagt wird, ja, wir haben ja den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, der ja auch eine oberste Bundesbehörde ist, aber früher eben auch einem Ressort des BMI eingegliedert gewesen ist. Warum machen wir das jetzt nicht eins zu eins genauso fürs BSI, wie wir es damals schon für den BFDI gemacht haben. Das ist relativ einfach. Also natürlich kann man da auch wieder mit dem Demokratieprinzip argumentieren, aber letztlich ist es so, die Unabhängigkeit des Bundesdatenschutzbeauftragten und seine Legitimation dazu ist vor allem auch vor dem europäischen Datenschutzrecht zu sehen, also vor der Datenschutzrichtlinie, vor der Datenschutzgrundverordnung. Und das ist insoweit nochmal eine etwas andere Konstellation, die wir da haben. Was dann eben als, also man sieht ja schon, ein absolut unabhängiges BSI kann und wird es nicht geben und das wird auch der politische Kompromiss da nicht zulassen. Und was aber eben diskutiert werden kann, realistischerweise auch im Rahmen eines politischen Kompromisses, ist eben zu sagen, okay, wir ermöglichen eben eine ausschließliche Rechtsaufsicht nur noch durch das BMI. Das BSI hätte somit gegenüber dem BSI keine inhaltliche Weisungsbefugnis mehr. Das würde auch so ein bisschen dem Grundgedanken des neu gefassten Paragraph 1 entsprechen, wo ja auch dargelegt wird, dass das BSI die Aufgaben gegenüber dem Bundesministerium auf der Grundlage wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse durchführt. Das finde ich also eine ganz wichtige Formulierung, weil sie eben sagt, es ist eben keine politische Behörde, sondern eine wissenschaftlich-technisch arbeitende Fachbehörde. Was auch noch diskutiert wird, ist zu sagen, wir verteilen eben die Fachaufsicht über das BSI. Das ist auch nichts Neues, also beispielsweise beim Statistischen Bundesamt ist das der Fall. Und wir haben ja gesehen, das BSI ist mehr und mehr eine Querschnittsbehörde. Das heißt also, es betrifft durchaus die Arbeit verschiedener Ressorts in der Bundesregierung. Und durch so eine Verteilung der Fachaufsicht bezüglich dieser fachlichen Erfüllung der zu differenzierenden Aufgaben auf unterschiedliche Ressorts würde man eben auch einerseits gewährleisten, dass wir die Kompetenz einer Querschnittsbehörde haben, aber andererseits natürlich auch jeweils die Ressorts, die am ehesten zuständig sind, Aufsicht führen und dadurch natürlich auch eine übermäßige Möglichkeit der Einflussnahme durch das BMI auf das Tätigkeitsfeld der Cybersicherheit verhindert wird. Was ich persönlich präferieren würde, das ist so ein bisschen die Frage, ob es wirklich politisch umsetzbar sein wird, aber nur dann würde ich sagen, wir haben ein nicht komplett unabhängiges BSI, aber fachlich unabhängigeres BSI. Das wäre ein Ressortwechsel außerhalb des Innenministeriums. Und da könnte man beispielsweise anknüpfen an den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Wir könnten anknüpfen an den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, weil wir ja gesehen haben, Cybersecurity ist gerade auch durch die Gesetze der letzten knapp 10 Jahre immer mehr auch zu einer Aufgabe des Wirtschaftsschutzes geworden. Und das würde eben auch, wie ich finde, sehr gut zum erheblich geänderten Aufgabenbereich des BSI passen. Und wäre eine schöne, zukunftsgerichtete Neuaufstellung dort auch. Und da muss man aber leider wieder auch sagen, ja, wenn ein Ministerium Befugnisse abgeben soll, setzt das natürlich irgendwo eine erhebliche politische Kompromissbereitschaft voraus. Eigentlich sollte das im Sinne der Verbesserung der nationalen Cybersicherheit selbstverständlich sein. Aber man sieht ja, wie schwer sich die beteiligten Akteure auch damit tun.
Welche halten Sie denn im Anbetracht der politischen Realität für am realistischsten?
Ja, also das kann man natürlich ganz schwer abschätzen an der Stelle auch. Aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben doch noch zumindest ein Kern des BSI im BMI verbleibt. Das heißt, also solche Kompromisse wie eben die ausschließliche Rechtsaufsicht durch das BMI, das halte ich an der Stelle nicht für ausgeschlossen. Oder dass man in Teilen eben auch sagt, wir versuchen die Fachaufsicht über das BSI auf einzelne Ressorts zu verteilen. Das wäre quasi so ein bisschen so ein Minus zu diesem Ressortwechsel außerhalb des BMI, den ich zuletzt skizziert hatte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann am Ende bei einem dieser Kompromisse durchaus bleiben wird, weil, wie ich auch eingangs gesagt hatte, wir werden kein politisch komplett unabhängiges BSI hinbekommen. Das halte ich weder für politisch tragfähig noch teilweise eben für juristisch machbar.
Aber die Hoffnung sollte natürlich da sein, dass im Anbetracht der wirklich wirklich immer weiter ausbauenden Aufgabenstellung des BSI und auch einfach der Herausforderung, für die das BSI ja aufgezogen worden ist und gewachsen ist, dass man dem nicht Steine in den Weg legt und dass man wirklich versucht, das, was im Koalitionsvertrag steht und das, was eigentlich auch die Experten seit 20, 30, 40 Jahren fordern, dass das umgesetzt wird, nämlich dass Cybersicherheit eben eine Aufgabe ist, die nicht unwichtiger ist als innere Sicherheit und vor allen Dingen auch nicht dagegen aufgerechnet werden sollte. Das ist definitiv etwas, was wir in diesem Podcast, glaube ich, schon von Anfang an gefordert haben seit der ersten Folge, dass Cybersicherheit ist eine Aufgabe für die Gesamtgesellschaft, aber es ist halt keine Aufgabe, die gegengerechnet werden sollte gegen innere Sicherheit, weil sonst haben wir beides nicht oder sonst geht es definitiv in beiden Richtungen nicht weiter. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, um mit uns über das BSI in dieser sehr, sehr spannenden Zeit zu sprechen. Es ist definitiv spannend zu sehen, in welche Richtung oder in welche Rolle das BSI in Zukunft reinwächst. Und eines ist bestimmt zu sagen, die Aufgaben werden nicht langweiliger und das BSI wird nicht unwichtiger, sondern ganz im Gegenteil. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dr. Kipka, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und ich bin mir sicher, auch in den nächsten Folgen werden wir das Thema Cybersicherheit weiter verfolgen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zeit und Lust haben, können Sie ja auch mal in den nächsten Wochen und Monaten das vom Herrn Dr. Kipka anfangs angesprochene Cyberintelligence.institute verfolgen. Da wird sicherlich einiges Spannendes passieren. Vielen Dank.